Wir sind so in einer kleinen Serie, also so klein wie eine Serie nur sein kann. Zwei Predigten. Letzte Woche war mal wieder so eine Predigt über Gnade. Und ich glaube, wenn ihr ein bisschen regelmäßig hier seid, dann kommt das ab und zu, wenn ich die Predigt habe. Ich möchte ein Zitat nochmals lesen, das ich letzte Woche gelesen habe von Martin Lloyd-Jones. Der sagt, derjenige, der Glaube hat, ist einer, der nicht mehr länger auf sich selbst schaut oder in sich selbst. Er schaut nicht mehr auf das, was er einmal war. Er schaut nicht auf das, was er jetzt ist. Er schaut nicht einmal auf das, was er vielleicht einmal aufgrund von Veränderung sein wird. Nein, er schaut allein auf Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk. Und darin findet er Ruhe. Er sagt, ich bin ein Kind Gottes, denn ich ruhe nicht in irgendeiner Gerechtigkeit oder Gutheit in mir selbst, sondern meine Gerechtigkeit ist in Jesus Christus. Und Gott hat mir das angerechnet. So, das war das Thema vom letzten Sonntag. Es spielt keine Rolle, was du tust. Es zählt nicht deine Leistung vor Gott. Dein Fortschritt, wie gut du bist, wie weit du bist, ist nicht deine Identität. Es ist nicht, wer du bist. Es darf im Leben mal bergauf gehen und es darf auch einmal bergab gehen, sogar im Glaubensleben. Gott bewertet dich nicht anhand einer Skala von 1 bis 100 und du bist irgendwo so in der Mitte. Nein. Gott hat eine bedingungslose Liebe für dich und das ist Gnade. Und die große Schwierigkeit für uns ist das zu glauben, das auszuhalten, dass Gott wirklich uns in all unseren Höchst und Tiefs liebt. So. Und jetzt das Thema von heute. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt auf einen Liegestuhl uns lehnen, ein kühles Bier griffbereit halten, uns Ohrenstöpseln einstöpseln und den Rest unseres Lebens irgendwie in Worship-Musik floaten und nichts mehr tun. Nein, im Gegenteil. Gnade führt dazu, dass wir aufstehen und aktiv werden. Wenn du Christ bist, dann liegt eine Berufung auf deinem Leben. Gott hat etwas vor mit dir. Gott hat einen Ruf über deinem Leben. Du musst nicht Pastor werden, auch nicht Missionar, obwohl das zwei super Jobs sind übrigens. Aber Gott hat etwas vor mit dir. Er will dich gebrauchen und das kostet Schweiß, Anstrengung, Geld, Einsatz, das kostet etwas. Und Jesus hat so ein Projekt gestartet vor 2000 Jahren und dieses Projekt heißt Kirche. Und ich meine nicht einfach die Krishona Amriswil, sondern es gibt diese Situation in Matthäus 16, 18, wo er zu Petrus kommt, einer seiner Jünger, seiner engsten Freunde, und er sagt zu Petrus, du bist der Fels und auf dir werde ich meine Kirche bauen. Mit dir werde ich anfangen, dieses Projekt Kirche ins Leben zu rufen. Und die Worte von Jesus haben den Test der Zeit bestanden. 2000 Jahre später gibt es diese Kirche in fast jedem Land der Welt. Sie wurde global, dank Menschen, die sich leidenschaftlich eingesetzt haben, die es sich Schweiß und Anstrengung kosten ließen. Ja, und so hat das Christentum eine starke Arbeitsethik geprägt. Und das ist auch gut so. Man hat immer gesagt, wir sollen unsere Zeit nicht verschwenden. Wir haben dieses Leben bekommen und wir sollen es einsetzen mit all unserer Kraft. Und als Kirche und als Menschen, glaube ich, müssen wir immer mal wieder die Ärmel nach hinten krempeln. Habe ich jetzt keine, aber. Und in die Hände spucken. Denn die Arbeit, die vor uns liegt, die ist wirklich riesig. Und wir können uns auch nicht auf etwas ausruhen, weil das Projekt Kirche, mindestens auf unserer Seite der Welt, das geht im Moment eher bergab als bergauf. Irgendwie in Südamerika ist es anders und in gewissen anderen Ländern. Aber bei uns, wir sind nicht auf einer Welle, die wir reiten. Das heißt, hier ist Arbeit und wir müssen uns in diese Aufgabe hineinknien, die Gott uns gibt. Wir können uns nicht ausruhen. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr als Missionare denken, ein weißes Blatt Papier vor uns hinlegen und fragen, Gott, was hast du vor mit mir, mit dieser Kirche, mit dieser Stadt, mit diesem Land? Gott, was fühlst du? Was sind deine Gedanken? Bitte beweg mein Herz. So, es geht nicht darum, wie viel Zeit du hier drin verbringst, übrigens. Oder in wie vielen Gemeindendiensten du dich investierst. Oder wie regelmäßig du kommst. Wir haben keine Kreuzliste da, wir checken das nicht. Es geht darum, wie stark unser Herz brennt für Gottes Sache. Jesus ruft uns, dass wir unser Leben niederlegen für ihn. Es ist nicht einfach ein Hobby, so ein Anhängsel im Leben. Und das bedeutet leidenschaftlich leben, und das ist der Titel für heute. Gott will unsere Emotionen. Und das ist ein Kampf. Das ist wirklich ein Kampf. Ist dir schon einmal aufgefallen, wer alles deine Emotionen will? Die Welt des Marketings, die hat langsam gelernt oder schon lange gelernt, dass wir Menschen gar nicht so rational sind, wie wir vielleicht denken, dass wir sind. Vieles, was wir tun, tun wir, weil wir zuerst etwas fühlen. Unser Fühlen drängt uns zum Handeln. Und jede Werbung im Fernsehen, so ziemlich jede Marketingkampagne will deine Emotionen. Ist dir das schon einmal aufgefallen? Sport oder Dramatik, Freude, Frust, Slow-Motion-Aufnahmen von Emotionen. Da hat es eine ganze Reihe von Menschen am Computer, die suchen die Emotionen und dann super Slow-Motion rein, damit wir mitfühlen. Die Autogarage will deine Emotionen, weil Autofahren ist ja Emotion, oder? Bei Gillette, beim Rasierer, fühlt man echte Männlichkeit. Bei Nivea fühlt man sich wertvoll. Ihr kennt das, die neue iPhone-Werbung, iPhone 11, wer hat sie gesehen, die Werbung? Da setzen sie alles auf Performance. So, mit diesem kleinen Gerät in deiner Hand liegt dir die Welt zu Füßen. Du hast die Welt im Griff. Da ist eine Kraftquelle in deiner Hand. Performance, Power. Und kostet 1.700 Franken. Die teuerste Version. So, wirklich, die ganze Welt, ziemlich alle wollen deine Emotionen. Und jetzt kommt die Kirche und ruft noch so zwischenrein, ja, fühl Gottes Auftrag. Fühl die Not der Welt, lebe ein leidenschaftliches Leben. Und puh, ich glaube wirklich, dass bei vielen erst einmal die Luft so ein bisschen raus. Habe ich wirklich noch emotionale Kapazität, mich auch noch in diese Gottessache reinzugeben? Habe ich noch irgendwo so ein kleines Stück Herz übrig für diesen Auftrag? Und ich glaube, wir müssen uns diese Kapazität wieder freischaufeln. Wir geben unsere Emotionen, unser Herz in so viele Dinge rein. Wir verschenken die Leidenschaft. Und dann gute Sachen, also nicht alles ist gut, aber vieles vielleicht. Irgendwelche Fernsehserien, Netflix, Computergames, Bücher, Hobbys, ein Umbau zu Hause, ein Auto, die Ferien. Und dann bleibt manchmal nur noch ein Funke übrig für Gottes Auftrag. Jetzt gibt es einen Vers in Kolosser 3,17, den finde ich herausfordernd, aber gleichzeitig auch befreiend. Und dort steht, und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut im Namen des Herrn. So, was bedeutet das? Ich glaube, es bedeutet, dass unsere Arbeit, unser Hobby, unsere Familie, ja unser ganzes Leben nicht in Konkurrenz steht mit Gottes Auftrag. Es gibt nicht dieser geistliche Kreis und dann dieser halt mein normales Lebenkreis, sondern das ist ein Ding. Und Gott möchte, dass wir unser Leben, alles, was wir tun, in seinem Namen tun. Es liegt nicht miteinander im Streit. Unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Hobbys. Aber wir müssen lernen, dass wir Gottes Idee und Gottes Gedanken in all die Bereiche unseres Lebens einbringen. Einer der wirklich so großen Glaubensvorbilder für mich war mein Chef. Nicht mein jetziger Chef, der ist auch super, aber mein Chef als Konstrukteur in der zweitletzten Firma, in der ich war, er war Christ und ich glaube, ich habe wirklich nie jemanden kennengelernt, der so faszinierend Gottes Auftrag und seinen Auftrag als Leiter einer Firma zusammenbrachte. Für ihn waren das nicht zwei Dinge, er als Christ und er als Geschäftsmann. Es war ein Ding. Und sein Herz, und das spürte man, war total von Gottes Vision und Sache durchdrungen. Es bedeutete, dass er über seinen Projekten betete. Es bedeutete, dass Gott ihm in Träumen Lösungen auf technische Probleme schenkte. Einmal war es ein Winkel für ein Messer. Ja, es ist ein großes Messer. Und in der Firma, seine Vision für die Firma war einfach verwoben mit Gottes Vision für sein Leben und mit dem, was er fühlte, dass Gott durch ihn tun will in dieser Welt. Das hat mich wirklich fasziniert. Unser Leben, unser normales Leben steht nicht in Konkurrenz mit Gottes Auftrag. Es soll mit Gottes Vision durchdrungen sein, sodass sein Auftrag in unsere Familien fließt, in unsere Schule, in unsere Freundschaften, in unsere Hobbys. Und wir immer wieder fragen, Gott, warum bin ich hier? Was willst du mit mir? Was ist mein Auftrag hier? Was soll ich tun? Was kann ich für dich tun? So. Wenn du letzten Sonntag hier warst oder die Predigt nochmals nachschaust oder hörst, dann kann man vielleicht denken, ja, widerspricht jetzt das nicht ein bisschen so dieser Predigt von Gnade, wo eben nicht die Leistung zählt, wo es eben nicht darum geht, was wir tun. Und hier kommt ein Schlüssel, der so wichtig ist. Wir setzen uns nicht mit aller Kraft ein, damit wir Gottes Gunst, seine Gnade, sein Like verdienen. Nein. Wir setzen uns mit aller Kraft ein, weil wir diese Gnade, diese Gunst von Gott bereits haben. Versteht ihr diesen Unterschied? Wir haben Gottes Gunst, seine Gnade, die steht über unserem Leben. Und darum setzen wir uns ein mit aller Kraft. Ich habe eine Folie, das mit dem Minus und dem Plus. Ich kann mein Leben als Christ oder allgemein als Mensch aus einem Minus heraus leben oder aus einem Plus. Wenn ich aus dem Minus lebe, dann lebe ich ohne diesem Fundament von Gottes Gnade. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass mir immer etwas fehlt, dass ich aus einer inneren Leere heraus handle. Vielleicht suche ich Anerkennung, das Lob von anderen Menschen. Vielleicht investiere ich mich, damit ich mich gut fühle, damit ich wenigstens etwas tue. Und meistens ist es dann Lob, das mich antreibt, wenn die Menschen sagen, hey, das hast du wieder einmal gut gemacht, gute Predigt, guter Gottesdienst. Und wenn dann Kritik kommt, dann wirft es mich wieder zurück. Lob treibt mich an, Kritik zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Weil ich aus dem Minus lebe. Weil ich so abhängig bin von dem, was Menschen über mich denken. Vielleicht ist es Religiosität, ich handle, damit Gott gut über mir denkt, damit Gott zufrieden ist mit mir. Und wenn mal etwas nicht klappt, dann bin ich zerstört. Aus dem Minus zu dienen führt zu Frust, es führt zu Entmutigung, es kann zu so einer Religiosität führen. Und was immer fehlen wird, ist die Freude. Und es ist so wichtig, aus diesem Minus herauszukommen, ins Plus. Und das geschieht nicht durch irgendetwas, was wir tun. Denn wir haben keine unsichere Identität und das ist die Predigt vom letzten Sonntag. Gott schreibt gerecht, gut, okay über dein Leben, ein für alle Mal. Er holt dich vom Minus ins Plus. Er sagt, ich bestimme, wer du bist. Und ich sage, du bist mein Kind, du bist geliebt. Und das ist der Boden, das Fundament. Und das ist ein Meter dicker Stahl, das hält. Ich glaube, es gibt keine Bibelstelle, die uns das mehr einhämmern möchte als Römer 8, 31 bis 39. Und ich lese einige Ausschnitte. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Und dann sagte Paulus, mit all dem müssen wir rechnen und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und jetzt kommt es. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns jemals von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich weiß nicht, ob man eine Steigerungsform noch stärker steigern kann. Seht ihr das? Paulus schmeißt seine ganze Rhetorik auf Papier oder Papyrus oder was auch immer er hatte und sagt, nichts kann uns jemals niemals trennen von dieser Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Gar nichts in der ganzen Welt, nie. Das ist das Plus. Gott holt uns vom Minus ins Plus. Nicht ein bisschen, sondern richtig, richtig, richtig weit. Und das hat wirklich konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Das bedeutet, dass Komplimente mir nicht stolz in den Kopf steigen müssen. Und es bedeutet, dass Kritik mich nicht tödlich in der Seele treffen muss. Weil meine Identität nicht mein eigenes Leben ist, sondern das, was Gott, was Jesus über mir sagt. Das bedeutet, ich bin frei. Frei. Und diese Freiheit ist der Motor, der unser Leben antreibt. Nicht um ein Manko auszugleichen, sondern aus Liebe und Freude. Das bedeutet es, aus dem Plus zu leben. Und 1. Johannes 4, 18 und 19 sagt es so. Da sagt Johannes, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer also sich noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht und Hoffnung liegt in Gottes Liebe zu uns. Und jetzt kommt's, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das Fundament. Das ist der Boden. Unser ganzes praktisches Leben, unsere guten Werke, für die wir uns wirklich einsetzen sollen und müssen und dürfen und die uns Schweiß und Anstrengung kosten, die stehen auf diesem Fundament, weil er uns zuerst geliebt hat. Gnade und Leistung kämpfen nicht gegeneinander. Gott befreit uns. Das ist die Lehre der guten Werke. Und ich habe so ein Zitat mitgebracht von Martin Luther. Er hat ziemlich viel über das geschrieben, über gute Werke und so. Und ziemlich amüsant, wie ich finde. Es ist ein bisschen ein mittelalterliches Zitat. Ich fand es witzig und treffend. Er hatte diese Gabe, irgendwie so auf den Punkt zu treffen. Jedenfalls vor 500 Jahren. Also ich lese es euch vor. Es ist ein bisschen klein hier hinten. So auch ein Christenmensch, der in dieser Zuversicht zu Gott lebt, weiß alle Dinge, vermag alle Dinge, greift in allen Dingen kühn an und tut alles fröhlich und frei. Nicht um viele gute Verdienste und Werke zu sammeln, sondern weil es ihm eine Lust ist und es Gott gefällt. Umgekehrt, wer mit Gott nicht eins ist oder daran zweifelt, der fängt an, sucht und sorgt, wie er doch noch genug tun und Gott mit vielen Werken bewegen wolle. Er läuft nach Rom, nach Jerusalem, hierhin, dahin, betet die St. Brigittengebete und dies und das, fastet an dem und diesem Tag, beichtet hier, beichtet da, fragt diesen und jenen und findet doch keine Ruhe und tut all das unter großer Beschwer, Verzweiflung und Unlust des Herzens. Das erste und höchste, alleredelste gute Werk ist der Glaube an Christus. Denn in diesem Werk müssen alle Werke ergehen und das Einströmen ihres Gutseins wie ein Leben von ihm empfangen. Ich finde das super. Wir sind gerufen, gute Werke zu tun. Das bedeutet Aktivität. Nicht Aktivismus, aber Aktivität, eine glühende Leidenschaft. Wir haben einen Auftrag und einen Ruf über unserem Leben. Jesus wurde unser Herr und er will mit uns diese Welt bewegen und das ist faszinierend. Das Leben mit Gott ist faszinierend. Er träumt mit uns einen Traum einer veränderten Welt und er will, dass wir diesen Traum mitträumen. Er will, dass wir uns Seite an Seite bei ihm einklinken und uns für seine Sache hingeben. Vor einiger Zeit habe ich ein Zitat gelesen. Ich fand das witzig. Hat jemand gesagt, Bügelbretter, das haben wir nicht zu Hause, aber das gibt es. Bügelbretter sind eigentlich Surfbretter, die ihre Träume für ein langweiliges Leben aufgegeben haben. Sei kein Bügelbrett. Ich glaube, manchmal geht es uns ein bisschen so. Gott ruft uns in ein wirklich faszinierendes Leben. So dieser Traum von den Wellen am Meer. Und doch gewinnt er so selten oder manchmal unsere Emotionen nicht. Und wir enden stattdessen als ein Bügelbrett. Ich glaube, wir müssen unsere Emotionen und Träume wieder wecken lassen. Für diesen Traum, der Gott träumt. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie ich diese Predigt beenden sollte, aber ich mache jetzt das noch. Ich habe so etwas habe vor kurzem etwas gehört von Johannes Hartl und fand das wirklich sehr, sehr hilfreich. Wie sieht das nun praktisch aus? So eine Predigt, wir verändern die Welt etc. ist ein bisschen ideologisch und morgen geht die Woche los, dann ist Montag, die Arbeit kommt und dann denkt man, ja, kann ich wirklich die Welt verändern? Und ehrlich gesagt, nein, die wenigsten von uns können die Welt verändern, weil die wenigsten von uns in eine Einflussstellung kommen, wo man wirklich Welt, also man wirklich global verändern kann. Darum, Johannes Hartl hat etwas gesagt, das das Ganze ein bisschen auf den Boden bringt. Gesagt, jeder Mensch hat so einen Bereich, die Folie kann man auch bringen, ich mache das einfach zusätzlich hier. Jeder Mensch hat einen Bereich, den man Einflussbereich nennt. Das ist ein Bereich in deinem Leben, wo du direkten Einfluss hast auf Personen und Menschen. Hier drin ist deine Familie, sind deine Freunde, sind reale Personen in deiner realen Welt. Also nicht die Facebook-Freunde und so, sondern wirklich die Menschen, die du kennst, Hobbys, Arbeit, vielleicht eine Leitungsfunktion in einem Verein oder bei der Arbeit etc. Und das ist dein Einflussbereich. Hier kannst du wirklich etwas tun. Das ist nicht theoretisch, auch nicht irgendwie ideologisch oder so. Hier kannst du etwas bewegen. Das ist dein reales Leben. Und dann gibt es diesen Bereich außerhalb von deinem Einflussbereich. Und den kann man Interessenbereich sagen. So, und dieser ganze blaue Kreis hier, der will dich auch gewinnen. Das sind Dinge, die an dich herankommen, die dich interessieren. Vielleicht ist das Weltpolitik, vielleicht die Wahlen in der USA, vielleicht ist das sind es auch die großen Probleme dieser Welt, Weltarmut, vielleicht das Klimaproblem etc. Und es interessiert dich und es nimmt dich mit hinein, weil es dich bewegt. Aber das Problem ist, du kannst nichts tun. Vielleicht gibt es irgendwann mal oder ab und zu so dass sich dein Einflussbereich so ein bisschen erweitert irgendwo. Aber im Großen und Ganzen gibt es so viele Dinge in dieser Welt, die an dich herankommen, wo du aber gar nichts wirklich tun kannst, praktisch. Und das Problem ist, wir beklagen uns oft über diesen blauen Bereich, was das Problem mit der Welt und der Kirche ist, etc., aber wir tun nichts, weil wir nichts tun können. Und dann ignorieren wir diesen Bereich hier. Dann ignorieren wir den Bereich, wo wir wirklich direkten Einfluss haben. Dort, wo wir etwas tun können. Und hier sollten wir beginnen, wenn Gott uns in diesen Traum ruft von einer veränderten Welt. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es einzelne Personen, deren Einfluss wächst und plötzlich kommt man in eine Position, wo man wirklich eines der großen Probleme dieser Welt anpacken kann. Der Einflussbereich kann wachsen, aber der wächst nur, wenn man hier wirklich etwas tut. Und das Stichwort, was wir tun können und sollen, und ihr dürft wieder nach vorne kommen dann für das letzte Lied, das Stichwort, so klischeemäßig wie es tönt oder wie es sich anhört, das Stichwort ist Liebe. Das Stichwort ist Liebe. Das ist die große Aufgabe, zu der Jesus uns ruft, die Menschen so zu lieben, wie er sie liebt. Und eigentlich kann man es in der Bibel nicht überlesen. Und doch geschieht es manchmal, leider zu oft, dass das unsere große Aufgabe ist, zu lieben und die Liebe Gottes zu zeigen. Ich bin nicht sicher, ob Menschen, wenn sie an Christen denken, das zuerst in den Kopf poppt. Ah ja, das sind die liebenden Menschen. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, hier ist Aufholbedarf. Das heißt, wir können uns in Gottes Traum einklinken, in unserem Einflussbereich. Und was wir konkret tun können und dürfen und sollen, ist zu lieben. Und wenn wir wissen wollen, wie wir lieben sollen, dann schauen wir uns das Leben von Jesus an, so wie er geliebt hat. Ich möchte beten. Und vielleicht nimmst du dieses Bild mit in die Woche. Vielleicht braucht es diese kleine Arbeit, dir zu überlegen, was dein Einflussbereich ist und wie Gottes Traum und Vision ganz konkret in dein Leben fließt. Danke, Jesus. Danke, dass du König und Gott bist. Danke für die Liebe, die du hast für uns Menschen. Danke, dass dir so wichtig ist, dass wir auf dem Fundament von deiner Liebe verankert sind. Dass wir auf dem 1 Meter dicken Stahl stehen. Und ich bitte dich gerade für Leute, die die Unsicherheit haben, vielleicht in Bezug auf dich, vielleicht in Bezug aufs allgemeine Leben, wo Kritik enorm hart trifft, wo Lob in den Kopf steigt, möchte ich bitte, dass wir lernen, dass unsere Identität in dir verwurzelt ist. In dieser Liebe, die du hast für uns. Und danke für die Gnade und danke steht über unserem Leben. Und Jesus, ich möchte auch beten, dass der Motor noch stärker zum Tragen kommt. Dass die Gnade uns antreibt, unser Herz gewinnt, unsere Emotionen weckt. Und ich möchte mich einklinken in den Traum, wo du träumst von einer Welt, von einer veränderten Welt, von veränderten Menschen. Und in die Aufgabe, um die Liebe von dir, Jesus, die eine verändernde Liebe ist, was das Leben auf den Kopf stellt, zu Menschen zu tragen, vorzuleben, vorzulieben. Und ich bitte dich für Menschen, die einen Einflussbereich haben, und da hat jeder da drinnen, dass wir den Einflussbereich kennen, den wir haben, dass wir uns dem bewusst sind und dass wir nicht länger die Probleme beklagen, wo wir sowieso nichts dafür tun können. Und in unserem Kreis stehen und dort anfangen. Bitte auch für den letzten Lied und die Zeit, bitte rette zu uns. Zeig es noch konkreter auf, was du für uns möchtest. Amen.